Die Tagebücher der Apostel. Jetzt die nächste Folge und heute haben wir den 18.09. und wir sind schon bei Folge 38. Also bald haben wir Halbzeit, würde ich so sagen, auch wenn das sich noch gar nicht so anfühlt, denn eigentlich sind wir ja erst in Apostelgeschichte 11. Was geht ab? Also das Evangelium von Jesus Christus, das wird jetzt international. Das heißt, der Verfolger Paulus, der war umgekehrt und war zu einem Jünger von Jesus geworden. Und wir hören, wie er und andere zum Boten von Jesus werden. Und zwar im ganzen Römischen Reich. Aber es gibt natürlich auch viele Herausforderungen. Zum Beispiel in der Weltstadt Antiochia. Da ist gerade Barnabas, der quasi aus dem engsten Jüngerkreis in Jerusalem kommt. Und da eine der führenden Personen ist und der ist da jetzt als Coach, als Berater, als Mitarbeiter, der hilft, dass die Gemeinde so richtig in Gang kommt. Also er leistet da eine wichtige Aufbauarbeit und versucht zu stabilisieren, was gerade an Glauben frisch aufgebrochen ist. Und sowas brauchen wir. Und dann macht er einen interessanten strategischen Schritt. Und den lese ich euch nochmal vor. Von Vers 25 bis 30 jetzt. Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist, eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Also Barnabas hat eine neue wichtige Aufgabe gefunden, nämlich er ist verantwortlich für die Gemeinde in der Weltstadt Antiochia. Ich will das nur noch mal in Erinnerung rufen, weil das echt krass ist. Also Antiochia war damals eine Metropole mit mehr als einer halben Million Einwohnern, drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. Entscheidender Umschlagplatz von vielen, vielen Waren, deswegen auch diese Größe. Und von dort aus wurde eine riesige Region geprägt. Und da passiert es, dass dort eine starke Gemeinde wächst. Viele Menschen kamen zum Glauben, und zwar an Jesus, und sie hatten so viel Feuer, Eifer und Liebe für andere Menschen, dass sie den Glauben nicht verschwiegen, das heißt, dass nur hinter den Kirchenmauern zelebrierten, sondern dass sie feierten, was Jesus für sie getan hat. Und ich glaube, das ist immer so. Echtes, lebendiges Christsein erkennst du daran, dass Menschen das nicht für sich behalten können, was Gott ihnen schenkt. Sie spüren, das muss ich mit anderen teilen, in Wort und Tat. Und das war in Antiochien so, und da hat Barnabas richtig mitgeholfen, das auf den richtigen Kurs zu bringen, sie zu unterweisen, von Gott her, ihnen deutlich zu machen, was im Alten Testament oder auf dem Weg der Heilsgeschichte Gottes schon alles passiert ist und wie Gott in dieser Welt Geschichte schreibt. Und nun kommt es zu einem interessanten Schritt. Ja, Paulus war zum Glauben gekommen. Und er hatte auch schon in Damaskus und Jerusalem davon berichtet. Und jetzt war er zurück in seiner Heimat in Tarsus. Und man wusste gar nicht so richtig, wo ist er eigentlich abgeblieben. Seine Heimatstadt Tarsus hatte höchstwahrscheinlich auch eine Gemeinde. Aber ja, wie aktiv ist Paulus bei den Gaben, die er hat? Von Antiochien in Syrien nach Norden, dann über das Taurusgebirge kam man relativ zügig nach Tarsus. Und in der Gegend, da war nun Barnabas unterwegs und sucht Paulus. Den brauchen wir jetzt, da war er sich sicher. Und er hat eines im Sinn. Denn er hat kapiert, dieser Paulus, das ist ein hochbegabter Mensch, der hat bei Gamaliel, dem Rabbi Gamaliel, studiert und der ist jetzt zum Glauben gekommen. Der war begabt als Lehrer, als Verkündiger des Evangeliums. Der konnte das Evangelium den Menschen in Antiochia erklären. Und Barnabas dachte, den brauche ich jetzt in Antiochia. So eine wichtige Stadt, so eine große Aufgabe, also ich meine schon quantitativ, aber da kam ja auch alles zusammen, was es so in der Welt gab. Also kritische Leute, denkende Leute, alle Prägungen, die damals im Judentum oder auch darüber hinaus religiös zu finden waren, die gab es da. Und da dachte Barnabas, da brauchen wir einen, der das Wort Gottes lehren kann, sodass er es in die Köpfe und in die Herzen der Menschen hineinbringt. Und deswegen sucht er Paulus und er findet ihn und bringt ihn in diese Stadt, für die er jetzt verantwortlich war, nämlich nach Antiochia. Und wir wissen gar nicht so viel über die Biografie des Paulus. Also bevor er aktiv wurde, wir wüssten ja gerne viel mehr. Wie ist er eigentlich so von seinem Typ her? War der schüchtern? War das für den ein leichtes, öffentlich aufzutreten? Nicht, weil er nicht reden konnte, aber der hatte ja Blut an den Händen. Ich meine, der musste es sich ja immer wieder gefallen lassen, dass Leute sagten, wer bist du eigentlich, dass du den Mund so weit aufreißt? Wenn du von der Liebe Gottes redest, dann kann doch jeder mit Recht sagen, du hast Leute ins Gefängnis gebracht, du hast Elend über Familien gebracht. Halt doch erstmal den Mund. Ich weiß nicht, was Paulus für ein Typ war, ob der das einfach ignoriert hat oder ob für ihn die Berufung so maßgeblich war, dass er sagte, jetzt erst recht. Ich denke, solche Vorwürfe wurden ihm gemacht und höchstwahrscheinlich ist das in seinem Gewissen auch immer wieder aufgestiegen, ihm ins Bewusstsein gekommen. Und dann kommt der Barnabas und sagt, Paulus, wir brauchen dich. Eigentlich hat Jesus ihm ja schon bei seiner Bekehrung vor Damaskus den Auftrag gegeben, du sollst mein Zeuge sein vor allen Völkern. Also die Berufung war eigentlich klar. Das war seine Berufung. Aber Schritt für Schritt wächst Paulus jetzt mit Hilfe anderer in diese Berufung hinein. Also das war kein Automatismus. Und dann heißt es hier, dass er nach Antiochia kommt und dort ein Jahr lang lehrt. Also, er macht einen Glaubenskurs. Ich sehe das bei vielen Menschen und freue mich über jeden, der umkehrt und sein Leben an Jesus hängt und ihm nachfolgt. Aber ich spüre bei vielen, die so anfangen, Jesus zu folgen, dass sie eine tiefere Gründung im Wort Gottes, in der Botschaft der Bibel brauchen. Hier in Antiochia ging das nicht mal ebenso in 14 Tagen. Kein Crashkurs, sondern ein Jahr lang lehrt Paulus zusammen mit anderen diese Christen. Und ich will das mal so sagen, ich finde, Glaubenskurse sind total wichtig. Gott sei Dank gibt es solche Glaubenskurse, unter anderem auch in unserer Gemeinde. Das ist ein Angebot, wo du grundlegend nochmal über den Glauben ins Gespräch kommst und die Grundlagen des Evangeliums verstehst. Und wenn du Interesse hast, am 5.11. fängt unser nächster Grundkurs an. Weißt du, damit Menschen Jesus tiefer kennenlernen, den Glauben durchdenken. Nur wer den Zusammenhang der Geschichte Gottes tiefer begriffen hat, der kann dann auch merken, was Gott für ihn, für einen Platz bereithält. Und dann heißt es hier in Antiochien, wurden die Nachfolger von Jesus zuerst Christen, Christianoi, genannt. Wahrscheinlich von den Leuten draußen. In Jerusalem, da sagte man zu den Christen, das sind die Leute des Nazareners. In Antiochien kannte Nazareth keiner. Ich meine, das ist ein kleines Kaff in Galiläa. Deshalb brachten sie diesen Ausdruck auf, also das sind die Christen, die Leute, bei denen du immer wieder darauf stößt, dass sie von Jesus reden. Und man nannte, man sagte, das ist also eine jüdische Sekte. Sie wollen ja auch Juden sein, aber sie sind auch mehr. Also sie sind nicht nur Juden, sondern sie haben ein gemeinsames Thema und das ja auch von Leuten, die aus den Juden, aus dem jüdischen Volk kommen und von Leuten, die sozusagen von den restlichen Völkern kommen. Und diese Leute reden alle von Jesus. Und dann sagten die Leute, also diese Christianoi, diese Christen, die kannst du daran erkennen. Also es ist nicht mehr rein jüdisch, es ist religiös, aber es ist daran erkennbar, dass sie von Jesus reden. Und so kriegten sie ihren Spitznamen, Christen. Und die Christen, die hörten das und sagten, eigentlich passt das. Denn es ist ja wahr, wenn man von uns redet und nicht über Jesus redet, dann hat man nichts Wichtiges gesagt. Ihm gehört unser Leben, ihm verdanken wir die Vergebung unserer Sünden, ihm verdanken wir, dass wir Gott kennen, dass wir neu mit Hoffnung leben dürfen. Und darum nannten sich die Christen Christen, also übernahmen sie quasi diesen Spitznamen für sich selbst und sagten, das ist cool, das übernehmen wir. Und jetzt überleg mal, wie inzwischen dieser Begriff abgewetzt und verbraucht ist. Wer nennt sich nicht alles Christen? Viele auch nur, weil sie karteimäßig geführt werden. Sie haben oft gar keine Ahnung von Jesus. Sie würden auch nicht sagen, dass man von ihnen, wenn man nicht von Jesus redet, nichts Maßgebliches sagen kann. Sondern sie würden gerade das Gefühl haben, Jesus stört, weil was soll das, bitteschön? Also von Gott schon eher, aber von Jesus? Deswegen ist dieser Name Christen heute kein Qualitätsbegriff mehr, keine klare Beschreibung. Nichts, wo Leute sagen, ja, zu dem gehöre ich ganz und gar dazu. Das wäre was, wenn diese Beziehung neu und dieser Begriff, diese Bezeichnung neu mit frischem Inhalt gefüllt wird. Christen sind Menschen, die mit Haut und Haaren Jesus gehören, ihm folgen und mutig ihm bezeugen in Wort und Tat. Das gehört immer zusammen. Damals in Antiochia, so wie bei uns heute. Und da war nun dieser Prophet Agabus, der ankündigt, es gibt eine Hungersnot. Und da sagen die Christen in Antiochia sich nicht, wie schrecklich, wieso, sondern die sagen, wir Christen gehören zusammen. Wir gehören doch zu Jesus. So wie die Leute auch an anderen Teilen der Welt. Natürlich, Christen sind nicht verschont von den Nöten dieser Welt. Die Konsequenz, die sie aus dieser Prophetie des Agabus ziehen, ist, okay, dann übernehmen wir Verantwortung für unsere Glaubensgeschwister. In Antiochia ging es ihnen wirtschaftlich besser als den Christen in Jerusalem. Und sie sagten, jetzt müssen wir was tun für die Freunde, für die Geschwister in Jerusalem. Und sie legen Geld zusammen und Barnabas und Paulus sollen das nach Jerusalem bringen. Das ist Wort und Tat. Hier kommt beides bei ihnen zusammen, weil sie sagen, natürlich, das gehört für uns zusammen. Und so ist das Leben, wenn Jesus es bestimmt. Wie ist denn das eigentlich bei dir und bei mir? Ich hoffe, du trägst den Namen von Jesus Christus mit ganzem Ernst, mit ganzer Berechtigung und bezeugst ihn in Wort und Tat mit deinem Leben. Dazu jedenfalls lade ich dich herzlich ein. Tagebücher der Apostel, wir sind für heute schon wieder durch und Ja, komm nächstes Mal in Kapitel 12. Ich freue mich drauf, wenn du wieder dabei bist und wenn wir gemeinsam weiter und tiefer bohren können in Gottes Wort. Für heute grüße ich dich herzlich und wenn du willst, melde dich doch an zum Grundkurs des Glaubens. Bis bald, mach's gut, tschüss, tschüss.